Manchmal, wenn ich neue Menschen treffe oder kennenlerne, schaue ich sie an, überlege mich, ob sie voll Christen sind oder nicht. Am Sonntag in der Kirche ist er klar. Die meisten Menschen um mich herum sind Christen. Aber habe ich als Christin das Recht zu analysieren oder gar darüber zu entscheiden, wer zur Kirche gehört, wer vor Gott arbeiten kann oder sogar wer Gottes Gnade verdient? Es gibt mehrere biblische Personen, die diese Reaktion ebenfalls hatten, zum Beispiel Petrus. Ich habe drei Situationen, die Petrus erlebt hat, an denen wir sehen können, dass der Mensch nicht so sieht, wie Gott sieht. In Apostelgeschichte 10 wird uns erzählt, dass Petrus hungrig war und eine Vision von einem Tuch hatte, an dem angeblich unreines Tieren hingen, die der Herr ihm zu essen anbot. Niemals, Herr, sagt Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Viele von euch kennen diese Geschichte. Diese Vision war die Vorbereitung für die Begegnung des Petrus mit Cornelius, einem Nichtjuden. Gott wollte Petrus zeigen, dass er nur Gott ist, der den Wert von einer Sache definiert. Eine Begegnung mit einem Nichtjuden war für Petrus wegen den jüdischen Gesetzen nicht erlaubt. Wenn wir diese Geschichte lesen, können wir erkennen, dass es in unserem Kopf, in unserem Herz manchmal Barrieren gibt. Diese hindern uns daran, andere Menschen durch Gottes Augen Barmherzigkeit anzusehen. Welche Barrieren? Ich habe ein Beispiel. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, die sehr engen Glaubensansichten hatten. Genau wie Petrus machte ich mir früher oft an, dass alles, was ich gelernt hatte, richtig war. Die Art und Weise, wie wahre Gläubige leben sollten. Die Art und Weise, wie man Gott anbetet. Sogar die richtige Art, sich zu kleiden. Petrus geht zu Cornelius und erkennt, dass nicht nur Cornelius, sondern sein ganz Haushalt, seine Freunde und sogar seine Sklaven von Heiligen Geist Gottes erreicht worden sind. Und er sagt in Vers 34 bis 35, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott nie Person nicht ansieht, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern jeden Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Was für eine Anerkennung, nicht wahr? Dieses war nicht das erste Mal, dass Petrus sich sicher war. Es geht mir nicht darum, den Charakter von Petrus zu analysieren und zu zeigen, dass er immer falsch lag. Petrus ist für uns typologisch ein Beispiel. Nach Jesus Himmelfahrt waren die Apostel versammelt und warteten auf etwas. Petrus meldet sich zu Wort und schlug vor, dass es Zeit sei, einen Ersatz für Juden zu finden. Erinnert ihr euch an die Vorbedingungen? Der Nachfolger musste ein Mann aus der Mitte denen sein, die die ganze Zeit, in der der Herr Jesus unter uns wanderte, bei uns waren, von seiner Taufe durch Johannes bis zu Ende Tag, bis zu dem Tag, an dem er aus unserer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde. In Petrus Wahrnehmung sollten alle Regeln für die Wahl des Nachfolgens von Judas perfekt erfüllt sein. Und die Bibel sagt, dass nach Gebeten und den Werfen des Loses Matthias gewählt wurden. Die Tradition, Losen zu werfen, war damals weit verbreitet. Aber heute würde das nicht mehr viel Sinn machen. Ich würde nicht wollen, dass mein Beruf durch Glück entschieden wird. Petrus stellt eine Forderung, denn oft bringen uns die Regeln Sicherheit. Als Jesus Petrus und die anderen Jungen auswählt, was waren die Kriterien, die er verlangte? Jesus sagt, folge nach mir oder komme nach mir. In Lukas 14, 26 bis 27 können wir etwas sehen, das von Jesus gefordert wird. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht meine Junge sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mich nachfolgen, der kann nicht meine Junge sein. Eine Beobachtung. Paulus wäre nach diesen Vorbedingungen der Jungen niemals für das Apostelamt in Frage gekommen. Stellen Sie sich nur vor, Paulus wäre in dieser Versammlung, er würde sofort für die Forderungen der von Petrus vorschlagenen Position abgewiesen werden. Dann schließlich mein drittes und letztes Beispiel. Ich möchte euch von einem Mann namens Markus erzählen. Hat jemand schon mal von ihm gehört? In der Nacht, in der er verhaftet wurde, nahm Jesu die Junge mit, um Gethsemane zu beten. Auf einmal kamen einige Männer auf sie zu. Diese Männer waren Tempelwächter, die im Dienst des Hochpriesters Kajaphas standen. Mit ihnen waren auch römische Legionäre. Markus gehört zu keiner dieser beiden Gruppen. Er war ein persönlicher Diener von Kajaphas. Alle wurden von Judas angeführt. Als die Männer sich Jesus näherten, zog Petrus impulsiv sein Schwert und schnitt Markus das rechte Ohr ab. Jesus weist ihn im selben Moment zurecht. In Lukas 22, 51 heißt es, dass Jesus inmitten des ganzen Tumults das Ohr von Markus behütet und ihn heilte. Überrascht dich diese Haltung von Jesus? Er heilt eine seiner Angreifen, so wie er so viele andere geheilt hat. Markus war ein Mann, der einen Traum hatte, Priester zu werden. Er hat sein Leben damit verbracht, zu studieren, die Regeln und Gesetze zu befolgen und war einen Schritt davon entfernt, ein Priester zu werden, als sein Vorgesetzter ihn zu Jesus schickte, um ihn zu verhaften. Nach den jüdischen Gesetzen durfte diejenige, der Priester werden wollte, keine Fehler an seinen Körpern haben. Der Schlag des Petrus heißt Markus nicht nur das Ohr ab, sondern auch seine Träume. Wie sehr die Barmherzigkeit Jesus für Markus, als Jesus nicht nur sein Ohr, sondern seinen Traumen wiederhergestellt. Wie kann das sein? Malchus hat nicht etwas anderes verdient. Malchus wünschte sich, Gott zu dienen. Er war überzeugt, dass er mit den Verfolgung Jesus Gott einen Dienst erweist. Auch Petrus war überzeugt, dass er Gott dient, indem er Malchus mit dem Schwert angriff. Heute können wir sagen, dass sie beide falsch lagen. Die Bibel spricht nicht mehr über Malchus, aber eine kann ich sagen. Niemandem bleibt gleichgültig nach einer Begegnung mit Jesus. Wir haben diese menschlich eingeschafft, kürzlich und sogar unbewusst zu sein. Niemand hat Gottes Barmherzigkeit verdient. Selbst Petrus, der alles sah und hört, was Jesus lehrte, verleugte Jesus schließlich, trotz seiner eigenen Überzeugungen über Loyalität. In Jesajas 55, 8 erkläre der Herr, dass sein Gedanke nicht unsere Gedanken sind und sein Weg nicht unsere Weg sind. Und in Sprüche 21, 2 steht, einen jedes dunkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Der Herr prüft die Herzen. Unsere Wahrnehmung der Welt kann verändert werden, wenn wir sie mit den Augen Jesus betrachten. Wir werden nie wissen, wer ist. Und das sollten wir auch nicht. Das ist die Aufgabe Gottes. Wenn ich es mich menschlichen Augen betrachten würde, könne ich nie eine Offizierin der Heilsarmee sein. Nie. Und es gab viele, viele Faktoren, die mich daran hindert würden, hier zu sein. Aber der Herr hat uns mächtig gemacht, auch wenn wir es nicht verdient haben. So wie der Herr es Petrus gezeigt hat, zeigt er uns jeden Tag, dass seine Barmherzigkeit keine Grenze hatte. Cornelius gehört nicht dazu. Paulus konnte es nicht. Und Malchus hat es nicht verdient. Aber die Barmherzigkeit Gottes, die ewig währt, erreicht sie und erreicht uns. Und deshalb sind wir hier. Sind wir hier nicht aufgrund dessen, wer wir sind, oder aufgrund unserer Fähigkeit oder unseres Glaubens? Auch den Glauben ist ein Geschenk Gott, nicht wahr? Jesus muss mir alle meine absoluten Gewissenheit darüber nehmen. Alle. Und jeden Tag mache ich es gleich, immer. Jesus muss mir alle meine absoluten Gewissenheit darüber nehmen, wer dazu gehört. Wer kann es verdient? Und mir genauso seine Barmherzigkeit zu zeigen, wie er sie Petrus zeigt. Jene Barmherzigkeit, die alle Menschen auf den Erden erreicht, ob sie dazu gehören oder nicht, ob sie fähig sind oder nicht, ob sie verdient oder nicht, die Barmherzigkeit Jesus übersteigt alle Hindernisse, Vorurteile und Forderungen, die von Menschen gestellt werden. Denn Gott sieht nie wie wir. Er sieht alles. Er sieht die Farben unseres Herzens. Denn wie es in 1. Samuel 16, 7 geschrieben steht. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Danke vielmals.